Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns durch dein Wort reinigst, uns nährst, uns zurüstest, uns einfach veränderst. Und ich danke dir, dass du jetzt da bist, Heiliger Geist, Geist der Offenbarungserkenntnis. Und ich bitte dich, Geist der Offenbarung, dass du auf jeden Einzelnen kommst und dass du die Schuppen von unseren Augen heute fallen lässt, dass wir klar sehen können, was du uns heute zeigen möchtest, dass dein Wort heute in unseren Herzen auf einen fruchtbaren Boden fällt und vielfältige Frucht bringt. In Jesu Christi Namen, ich bitte dich, Vater, dass du deinen Leib heute durch dieses Wort zurüstest für eine Zeit wie diese, damit dein Name verherrlicht wird und dein Sieg offenbar wird. In Jesu Namen, denn du sagst in deinem Wort, dass wir Heldentaten tun werden in diesen letzten Tagen und die dich kennen, werden strahlen wie die Himmelslichter. Amen. Amen. Halleluja. Das ist jetzt ein bisschen ein Switch vom Thema her, aber wir fangen an einem Ort an, wo es um die Intimität Gottes ging. Dann machen wir einen kleinen Ausflug, was dazwischen passiert ist und kommen dann zurück zur Anbetung und zur Intimität Gottes. Nur damit du nicht erschrickst, wo geht jetzt der rote Faden weiter? Der Herr hat einen roten Faden. Der Herr will dich zurüsten für die Zeit, in der wir sind. Es ist aktuell eine angefochtene Zeit. Viele von uns erleben einfach Angriffe, auch in der Nacht und so. Und der Herr möchte dich reinigen, der Herr möchte dich zurüsten, damit du stark und stabil stehst in einer Zeit wie dieser und damit du siegreich durchgehst und einfach den Sieg davon trägst. Lasst uns anfangen mit einer der drei Bibelstellen, die der Herr mir als Schlüssel aufs Herz gelegt hat. Und zwar 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2. Das ist der erste Johannesbrief, relativ weit hinten, kurz vor der Offenbarung. Und Johannes schreibt zuerst im Vers 12, im 1. Johannes 2, Vers 12, er schreibt zu und bis Vers 14 schreibt er den verschiedenen Generationen des Glaubens innerhalb der Gemeinde. Er spricht zu denen, die noch Kinder im Glauben sind. Er spricht danach auch zu denen, die schon Väter im Glauben geworden sind. Und er spricht zu den jungen Männern und zu den kleinen Kindern. Und dann spricht er im Vers 15, also er spricht die verschiedenen Generationen innerhalb der Gemeinde an, die verschiedenen Wachstumsstadien im Glauben. Und dann sagt er im Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also diese Botschaft ist nicht nur für die Babys im Glauben, sondern für alle Wachstumsstufen des Glaubens, dass wir die Welt nicht lieben sollen. Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Hier spricht Johannes zu der Gemeinde, dass sie frei werden, sich frei halten sollen und sich nicht beflecken sollen mit Liebe zur Welt und mit diesen drei Kategorien, die wir uns heute genauer anschauen. Die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, damit die Gemeinde bewahrt wird und im Himmel ankommt. Möchtest du im Himmel ankommen? Amen. Amen. Und deswegen schauen wir uns diese drei Kategorien an. Sag das einfach mal mit mir zusammen. Die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Amen. Und jetzt kommen wir zurück und schauen, was am Anfang der Zeit passiert ist. Und du behältst deinen Finger einfach in dieser Bibelstelle oder schreibst es dir auf, weil wir werden daraufhin zurückkommen. Am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Er hat Adam und Eva in diesen wunderschönen Garten Eden hineingesetzt und es war alles sehr gut gemacht. Es war vollkommen. Es gab keine Sünde. Der Mensch Mensch hatte alles, was er brauchte. Es hat ihm an nichts gefehlt für seinen Körper. Es hat ihm an nichts gefehlt für seine Seele. Seine Seele war völlig erfüllt, völlig glücklich, völlig zufrieden, völlig erfüllt mit positiven Dingen. Einfach mit all dem, nachdem der Mensch sich sehnt. Das hatten Adam und Eva im Garten Eden, bevor sie gesündigt hatten. Sie hatten eine perfekte Beziehung mit Gott und es war nichts zwischen ihnen und Gott. Sie hatten diese Intimität mit ihm, diesen persönlichen Austausch mit dem Vater auf eine tägliche Basis. Sie hatten ein erfülltes Leben, sie waren produktiv, sie haben Aufgaben gehabt und es hat einfach Freude bereitet, in diesen Aufgaben zu gehen. Amen. Das war der Anfang der Welt, bevor die Sünde kam. Und wie wir wissen, hat Gott dem Menschen diesen Auftrag gegeben, den du in 1. Mose Kapitel 2 liest und Vers 15. Also 1. Mose Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Der Name Eden bedeutet übrigens Pleasure. Also, wie sagt man das auf Deutsch? Einfach Wohlgefallen, Freude, Wohlergehen. Und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Gott hat den Menschen in diesen Garten gesetzt. Und der Mensch hatte zwei Aufgaben. Und diese Aufgaben sind uns bis heute erhalten geblieben. Zu bebauen den Garten, also dran zu arbeiten, dass noch mehr hervorkommt. Und ihn zu bewahren. Das heißt, den Garten zu beschützen vor Einflüssen, die dem Garten oder den Menschen Schaden zufügen konnten. Und es gab ja damals keine anderen Menschen, es gab keine Kanaaniter, Hethiter und so weiter, die angreifen hätten können. Aber wie wir wissen, es gab die Schlange, den Satan. Und davor sollte der Mensch seinen Autoritätsbereich, seinen Einflussbereich bewahren. Amen. Sag mal, bebauen und bewahren. Du bist dazu berufen, dein Leben zu bebauen und zu bewahren. Der Herr hat dir Gaben gegeben, hat dir Fähigkeiten gegeben. Er hat dir Aufgaben gegeben. Er hat dir einen Einflussbereich gegeben. Vielleicht ist das deine Familie, vielleicht ein Arbeitsplatz oder einen geistlichen Dienst. Und da bist du dazu berufen, diesen Dienst zum Wachsen und zu Gedeihen zu bringen und auf der anderen Seite zu bewahren vor den Einflüssen des Bösen. Amen. Dass keine Zerstörung stattfindet, dass kein Durcheinander hervorkommt, sondern dass hier der Schutz Gottes einfach da ist und dazu hast du von Gott die Autorität und die Verantwortung bekommen. Und Vers 16, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, dass du davon isst, musst du sterben oder wirst du sterbend sterben. Und ich fand das sehr interessant, ist mir noch nie aufgefallen, dass dieser Vers, dass Gott sagt, du darfst von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht, das kommt genau nach dem Vers, wo drin steht, der Mensch soll bebauen und bewahren. Gott wusste schon um die Gefahr, die außen lauert und dass der Mensch da einfach gewarnt werden muss, dass er nicht von diesem Baum isst, der Erkenntnis des Guten und Bösen, denn sonst würde er sterben. Habt ihr das verstanden? Amen. Okay, dann schauen wir jetzt die Geschichte an. Was dazwischen ist, könnt ihr zu Hause lesen, wenn ihr es noch nicht kennt. Aber dann war es so, dass die Schlange in den Garten kam und wir wissen, dass die Schlange symbolisiert den Satan. Also Satan ist in den Garten gekommen, um den Menschen zu versuchen. Warum? Ist Satan in den Garten gekommen? Warum war Satan so daran interessiert, den Menschen dazu zu bringen, Gott ungehorsam zu sein? Es gibt mehrere Gründe. Einmal, weil Satan eifersüchtig war auf den Menschen. Der Mensch stand in direkter Beziehung zu Gott. Der Mensch hatte die Fähigkeit, geistlich mit Gott Gemeinschaft zu haben und gleichzeitig mit zwei Füßen auf dieser Erde zu stehen und etwas zu bewirken. Satan hatte die Herrlichkeit, die er vorher hatte, als er im Himmel war, hat er verloren und jetzt sieht er den Menschen, der in der Herrlichkeit des Vaters, in der Herrlichkeit des Himmels hier auf der Erde wandelte. Diese Perfektheit war einfach da. Und das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Und es hat ihm nicht gepasst, dass der Mensch über die ganze Erde Autorität bekommen hatte und Gott sagte, du sollst über die Erde herrschen. Und Satan wollte das für sich haben. Und das waren die Gründe, warum er den Menschen versucht hat, damit er sich ihm unterordnen würde und nicht mehr Gott. Und damit all diese Dinge verliert, die vorher gut waren. Amen. Und jetzt schauen wir mal ganz genau uns diese Stellen an. Ich habe das schon so oft gelesen. Als ob ich gestern diese Stellen angeschaut habe, hat der Herr ein Ding nach dem anderen mir offenbart. Und der Herr hat hier Offenbarung für dich vorbereitet, damit du die Schlichen des Feindes besser durchschauen kannst. Denn der Satan hat sich nicht verändert. Er hat vielleicht manche Strategien, die er nicht immer anwendet oder anders anwendet, aber er hat sich im Grunde nicht verändert. Amen. Und er gebraucht die gleichen Strategien, die er im Garten Eden gebraucht hat, die hat er bei Jesus gebraucht, als er ihn in der Wüste versucht hat, und die gebraucht er auch heute, um dich zum Ungehorsam zu verführen, Gott gegenüber, damit er in deinen Garten Zerstörung anrichten kann, damit seine Herrschaft in dein Leben kommt, damit seine Autorität in deinem Leben zunimmt, und du wirst dabei aber zerstört werden, und das möchtest du nicht, oder? Und deswegen lasst uns diese Schlichen des Teufels studieren, weil das Wort sagt, wir sollen nicht Unwissende sein, was die Strategien des Teufels betrifft. Möchtest du wissend sein? Amen. 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 bis 7. 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Wir lesen jetzt mal von Vers 1. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, also Satan spricht zur Frau, vielleicht hat er in ihre Gedanken hineingesprochen, das macht Satan sehr oft, er gibt uns Gedanken, und der Trick dabei ist, dass wir manchmal denken, das sind unsere Gedanken. Und du kannst lernen, im Geist schärfer zu werden und einfach diese Gedanken schneller zu unterscheiden, wenn diese Versuchungen des Teufels in deine Gedanken hineingesprochen werden. Amen. Und er sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Das ist schon der erste Punkt. Satan wird immer das Wort Gottes in Frage stellen. Gott hat hier das zu Adam gesprochen. Wahrscheinlich hat Adam der Eva weitergesagt, denn es steht drin, dass Gott es zu Adam gesagt hat, sie sollen nicht von diesem Baum essen. Und Satan kommt daher und er fängt an zu sagen, hat Gott wirklich gesagt? Und er stellt nicht nur das Wort Gottes in Frage, er stellt das Reden Gottes in Frage, er stellt die Prinzipien Gottes in Frage, er stellt die Dinge in Frage, die Gott etabliert hat als ewige Wahrheit, die sich nicht verändern wird. Und er kommt oft in den Punkt, wo wir schwach sind, wo wir vielleicht früher schon mal gestrauchelt sind oder wo wir irgendwo emotional oder auf irgendeine Art und Weise offen sind. Satan wird hier als Schlange dargestellt. Schlangen sind sehr subtil. Die kriechen so und die können sich auch ganz schnell im Natürlichen unter irgendwelchen Büschen verkriechen. Also nicht offensichtlich, präsentiert sich nicht im Licht, sondern präsentiert sich subtil, subtile Gedanken, subtile Anfragen, subtiles Infragestellen des Wortes Gottes möchte er in unseren Kopf hineinsehen, dass wir anfangen zu sagen, ja, sind die Prinzipien Gottes wirklich so? Ist doch nicht so schlimm, wenn ich das und das mache? Was sollte Gott dagegen haben? Er liebt mich doch. Oder mein Pastor und meine Gemeinde, die sind da so extrem. Die anderen Christen, die machen das doch auch. Zum Beispiel, was weiß ich, auf weltliche Partys gehen und dort Alkohol trinken, bis sie angetrunken sind. Das machen doch andere Christen auch. Sollte Gott das gesagt, Gott liebt mich doch. Er gönnt mir doch auch den Spaß. Oder wir sind doch unter der Gnade. Nur ein einziges Mal. Man muss es nicht so eng sehen. Manche, die sind so eng, die halten sich nur an das Wort Gottes, und die sind da so furchtbar strikt. Ich will auch mal ein bisschen locker sein. Ja? Oder, ja, so kann ich doch die Welt viel besser erreichen. Ich kann doch, wenn ich mit denen in der Welt so abhänge und ihnen zeige, dass ich sie liebe, aber du lässt dich von ihnen beeinflussen, in Klammern, und nicht du beeinflusst sie. Diese Lügen bringt der Teufel so als kleine Häppchen der subtilen Infragestellen der Prinzipien Gottes, des Wortes Gottes und des Redens Gottes, was in Ewigkeit sich nicht verändern wird. Ja, die Bibel ist nicht so zeitgemäß. Die hatten ja eine ganz andere Kultur damals. Also wir leben ja in 2022. Unsere Kultur hat sich weiterentwickelt. Jesus ist ja auch modern. Ja, das sind und viele, viele andere Dinge. Ach, es wird schon nichts passieren. Mich versteht ja sowieso keiner. Ich bin alleine mit meinem Problem. Keiner kann sich in mich reinversetzen. Ich mache mal nur so ein bisschen Kompromiss, aber das denkst du ja nicht. Sondern so klein, in diesen kleinen Häppchen, fängt der Teufel an, subtil unsere Gedanken zu unterwandern, wenn wir nicht wachsam sind und wenn wir nicht unsere Entscheidungen getroffen haben, heilig zu leben. Und wir kommen nachher drauf, wie wir dann uns stärken, damit der Feind eben nicht diesen Raum gewinnt in unserem Leben. Amen. Satan führt uns immer weg, wenn wir ihm folgen von der Heiligkeit Gottes. Er führt uns immer zur Sünde und zur Befleckung, wenn wer ihm folgt. Die Absolutheit der Aussagen Gottes, die unveränderlich sind, er sät dort Zweifel und Unglauben hinein. Satan führt immer weg von der Kompromisslosigkeit einer radikalen, brennenden, eifrigen Nachfolge von Jesus. Und er sät Kompromissbereitschaft, die zur Lauheit und zum Abfall führt, wenn man nur lange genug diesem Weg der Kompromisse folgt. Satan führt immer weg von der absoluten Vertrauenswürdigkeit an den Herrn, denn er hat angefangen, etwas in den Raum zu stellen, dass die Frau das Gefühl hatte, es fehlt ihr etwas, wo sie doch alles hatte. Ja, dieser Baum, wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du erkennen, wie Gott gut und böse. Der Mensch brauchte das nicht. Gott wusste, was der Mensch braucht. Er hat ihm alles gegeben. Satan führt immer zu diesem Unglauben an Gottes Güte, an Gottes Versorgung, an Gottes Zeitpunkte. Manchmal gibt uns der Herr nicht alles, was wir brauchen jetzt im Moment, weil er einen Plan hat, unsere Herzen zu verändern, weil er einen Plan hat, dass wir ihn noch besser kennenlernen, weil er uns hungrig machen möchte nach mehr von ihm. Amen. Satan führt uns immer weg von der Abhängigkeit vom Herrn und er sät Unabhängigkeit, wo wir unsere eigenen Wege Stück für Stück einschlagen. Und wie gesagt, das haben wir so oft gesagt, er macht es meistens nicht auf einmal bei Leuten, die im Glauben gegründet sind, sondern er macht es scheibchenweise, millimeterweise, sodass du es nicht sofort merkst. Und die Frau im Garten Eden, sie wendet sich diesen Gedanken der Schlange zu und sie fängt an, das in ihrem Kopf zu bewegen und darüber nachzusinnen, darüber nachzumeditieren. Und es ging ja auch von der Schlange nicht nur eine Information aus, sondern auch eine gewisse Kraft, die auf die Frau eingewirkt hat, die Kraft der Verführung. Kennt ihr das? Es gibt ja so Menschen, nur ein Beispiel, die total voller Freude sind und dann voller Begeisterung und dir geht es vielleicht gar nicht so gut. Du kommst mit ihnen in Kontakt und es springt wie ein Funke auf dich über. Oder umgekehrt, dann gibt es Leute, die voll einschüchternd sind und voll so eine Macht ausstrahlen, aber was Ungutes, du kommst in ihre Nähe und merkst, dass das an dich ran möchte. Und diese Atmosphäre, die ging damals von der Schlange aus, als Eva im Garten mit ihr gesprochen hat, weil der Feind kommt nicht nur mit Informationen, sondern er kommt auch mit Atmosphären. Und deswegen müssen wir lernen, Atmosphären zu unterscheiden und unsere Herzen davor zu bewahren. Amen. Der Herr hat dich berufen, ein Atmosphären-Changer zu sein, ein Atmosphärenveränderer. Denn der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Das, was du von ihm empfangen hast, diesen Geist der Gnade und diesen Überfluss des Lebens, die Auferstehungskraft von Jesus, die in dir ist, ist stärker als das, was der Feind bringt. Amen. Du musst es nur lernen, anzuzapfen und zu benutzen. Halleluja. Die Frau fängt an, mit der Schlange zu sprechen, und das war schon ein Fehler. Diskutier nicht mit dem Teufel, sondern wirklich bring ihn zum Schweigen. Wenn du hörst und merkst, dass er versucht, dich zu verführen in eine gewisse Richtung oder das Wort Gottes in Frage zu stellen, sag in Jesu Namen, schweige. Ich habe nichts mit dir zu tun. Hinweg mit dir, Satan. Amen. Eva sagt der Schlange etwas anderes. Also wir lesen weiter im Vers 2, also 1. Mose Kapitel 3, Vers 2. Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Also Adam und Eva, sie hatten den Auftrag, die Frucht nicht zu essen. Und jetzt sagt Eva, sie sollen sie nicht berühren und nicht davon essen. Sie redet mit der Schlange, sie lässt sich auf einen Dialog ein. Und wenn du dich auf den Dialog des Teufels einlässt, dann kannst du viel schneller von dem empfangen, was er auf dich überstülpen möchte. Darum keine Diskussionen, keine Diskussionsgrundlage, wie Bibba Nachtigall immer so cool sagt, bei Summer to Go. Aber hier war es leider nicht so, hier war es anders. Und plötzlich bringt Eva unter der Atmosphäre im Gespräch mit dieser Schlange Gott mit ins Spiel. Gott hat ja gesagt, wir sollen nicht davon essen. Und das war die Bühne, dass die Schlange Gott in den Augen des Menschen schlecht macht. Das ist die Strategie des Teufels. 1. Mose Kapitel 3 und wir lesen ab Vers 4 jetzt. Da sagt die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Götter, heißt es eigentlich in der Urübersetzung, wie Elohim, erkennend Gutes und Böses. Also jetzt wird die Schlange noch offensichtlicher eigentlich, wenn du das dir von außen anschaust. Eva hat es nicht geschnallt, aber er sagt, das, was Gott gesagt hat, stimmt nicht. Gott hat nämlich gesagt, wenn ihr die Frucht esst, werdet ihr sterben. Die Schlange sagt, nee, keineswegs werdet ihr sterben, sondern wenn ihr das esst, dann werden euch die Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott oder wie Götter. Und die Sache ist, der Mensch war schon wie Gott. Er war in dem Ebenbild Gottes geschaffen. Er war ein Gegenüber Gottes. Gott hat sich mit dem Menschen ausgetauscht. Er hat mit Gott abends Gemeinschaft gehabt. Er war als dreiteiliges Wesen im Ebenbild Gottes geschaffen. Er trug die Herrlichkeit Gottes. Und in diesem Garten war die Herrlichkeit Gottes. Es war diese Intimität mit Gott, mit dem Vater. Und es hat dem Mensch gereicht, er kannte nur Gutes. Und das hat ausgereicht, weil der Vater im Himmel es bestimmt hatte, dass der Mensch nur das Gute kennen soll. Aber die Schlange wollte, dass der Mensch Gutes und Böses kennt. Und da schauen wir uns jetzt das Wort an, was kennen bedeutet. Das Wort kennen ist das hebräische Wort Yada. Und dieses hebräische Wort kommt 953 Mal im Alten Testament vor. Und dieses Wort beschreibt verschiedene Dimensionen, jemand zu kennen. Es beschreibt zum Beispiel die Dimension, jemand in allen Einzelheiten zu kennen. Es beschreibt die Dimension, technisch etwas zu wissen, also zu wissen, wie Dinge funktionieren oder wie Zusammenhänge sind. Das Wort Yada bedeutet auch etwas durch persönliche Erfahrung kennenlernen. Das Wort Yada bedeutet, eine Begegnung zu haben von Angesicht zu Angesicht. Und die tiefste Bedeutung von Yada, auf die alle anderen hingehen, ist einfach dieses Verständnis eines Bundes. Auch in anderen semitischen im semitischen Kontext wurde dieses Wort so gebraucht, dass es auch mit einem Bündnis zu tun hat. Und wir kennen auch das, wenn die Bibel dann schreibt, das klingt immer ein bisschen merkwürdig, weil es nicht in unserem modernen Sprachkontext passt. Adam erkannte Eva und sie gebar den Sohn. Das heißt, die hatten intimste Gemeinschaft, körperliche Intimität, was in den Bund hineingehört. Und Satan wollte, dass der Mensch, sein Plan war, ist, dass der Mensch nicht nur das Gute kennt, eine Beziehung hat zum Guten, einen Bund hat, durch Erfahrung das Gute kennt, sondern durch Erfahrung das Böse kennenlernt. Das war der Plan. Darum wollte Satan, dass der Mensch nicht nur Gutes kennt, sondern auch das Böse, weil es hat mit einer Erfahrung zu tun. Das ist nur ein kleiner Abriss. Also über das Wort Yada kannst du wirklich sehr viel studieren. Und wir kommen auch später nachher nochmal darauf zurück. Aber die Schlange sagt eigentlich zur Frau, das ist so krass, ist es doch nicht. Gott hat voll übertrieben. Also du wirst nicht sterben, wenn du jetzt die Frucht isst. Und Gott hat immer so übertriebene Ansichten. Er will euch nur etwas Gutes vorenthalten. Er gönnt es euch einfach nicht. Und das ist das, was die Schlange bis heute noch tut, dass er Menschen, dass Satan den Menschen einredet, wenn du abweichst von der Heiligkeit Gottes, dann fehlt dir was, was dir Gott vorenthalten möchte. Wenn du Jesus folgst, wenn du in den Prinzipien des Wortes Gottes lebst, dann wird dir was fehlen und Gott will es nicht. Er will es dir nicht geben, weil es er gönnt es dir einfach nicht. Und das ist Gott, was Böses in die Schuhe schieben. Und wir wissen, Gott ist nur gut. Das, was er für dich will, das, was er für mich will, ist das Beste. Es ist gut. Amen. Und er will nichts Böses. Er will uns nichts vorenthalten. Er will uns alles geben. Und als Vater weiß er, was wir brauchen für unseren Körper, für unsere seelischen Bedürfnisse und für unseren Geist. Und er möchte es uns in der Fülle geben. Das ist auch sein Name. Er ist mehr als genug. Das ist sein Name und er ist mehr als genug, auch für dich. Du brauchst die Welt nicht als Zusatznahrung. Du brauchst einzelne Dinge, die außerhalb der Heiligkeit Gottes sind, nicht, um glücklicher zu sein. Die wahre Erfüllung findest du im Herrn. Amen. Und genau, das hatten wir. 1. Mose 3, Vers 6, wir lesen weiter. Und die Frau sah, dass der Baum gut war zur Speise und dass er eine Lust, sag mal Lust, für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Der Mensch ist nicht auf der Stelle tot umgefallen, aber er hat seine Beziehung zu Gott verloren. Er hat die Herrlichkeit verloren. Er ist geistlich gestorben. Aus deinem Geist, wenn du von Neuem geboren bist, wer ist hier von Neuem geboren? Da fließt das wahre Leben, da fließt das ewige Leben. Das Neue Testament sagt, aus deinem Geist fließt die Auferstehungskraft. Amen. Und das ist, was der Mensch verloren hat an dem Tag, als er gesündigt hat. Da war sein geistliches Leben weg. Er war nur noch begrenzt auf seinen Körper und seine Seele. Grob gesagt Verstand, Wille und Emotionen. Das war das, was übrig blieb. Und wir kennen die Geschichte, Gott hat den Menschen dann gesucht, er hat ihn zur Rede gestellt und so weiter. Darauf gehe ich heute nicht ein, weil wir möchten die Schlichen des Satans kennenlernen. Die Frau hat gesehen, sie fängt an, sich so stark damit auseinanderzusetzen, was die Schlange ihr präsentiert, durch Atmosphäre, durch Gedanken, dass ihre Augen anfangen, die Dinge anders zu sehen, als sie sie vorher gesehen hat. Das ist, was der Feind möchte. Er möchte unsere Ansicht verändern. Er möchte unseren Blick auf Dinge verändern. Dass wir plötzlich die Dinge so sehen, wie er sie uns gerne verkaufen möchte. Und die Frau, die sah, dass der Baum eine Lust, ein Begehren für die Augen war. Und dieses Wort Lust heißt auch ein Verlangen war, ein Verlangen für die Augen. Ein Appetit sollte dadurch gestillt werden, was sie hier gesehen hat. Das Wort Auge bedeutet auch, ist ein Zeichen für geistliche und spirituelle Fähigkeiten. Wir kommen gleich noch darauf. Und dass dieser Baum Weisheit gibt, und zwar nicht eine Weisheit, wie wir wissen jetzt, die Weisheit Gottes, sondern eine irdische, dämonische, falsche Weisheit. Und sie hat, nachdem sie diesen Apfel oder diese Frucht, was auch immer das für eine Frucht war, gesehen hat, so wie Satan sie sehen wollte, dass es begehrlich war. Da war eine Lust danach da, sich danach auszustrecken. Da war eine Begierde danach da. Und sie wollte das haben, weil sie eine Weisheit bekommen würde, die sie vorher nicht hatte. Sie wollte das, weil sie spirituelle Fähigkeiten bekommen würde, die sie vorher nicht hatte. Obwohl sie vorher alles hatte, was sie brauchte. Und dann hat sie gegessen und da ist eben die Sünde gefallen. So, oder die Sünde passiert. Jetzt kommen wir zurück zu unserem Anfangsvers. Lieb nicht die Welt, noch was in der Welt ist. 1. Johannes 2, Vers 15 war das. Lieb nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Diese drei Kategorien, die sehen wir hier in 1. Mose Kapitel 3. Der Baum war gut zur Speise in den Augen der Frau, die Lust des Fleisches. Das Fleisch will befriedigt werden, das Fleisch will erfüllt werden. Die Lust der Augen, es war begehrenswert, es war ein Appetit, ein Verlangen, was da ausgelöst wurde in dieser Frau. Und diese Weisheit, die sie sich versprochen hat zu gewinnen, Gut und Böse tief zu kennen, diese Erfolg und Einsicht, das ist der Hochmut des Lebens. All diese drei Kategorien von Sünde hat sie empfangen oder hat der Mensch empfangen, als er sich entschieden hat, die Lüge des Satans zu glauben und sich von Gott abzuwenden und sich Satans Lüge unterzuordnen und die angebotene Verführung zu ergreifen. Auch Jesus war in denselben Versuchungen versucht, in denen du und ich versucht werden. Er hat für uns auf dieser Erde es als Vorbild vorgelebt und er hat den Versuchungen widerstanden, preis dem Herrn. Er hat das, was Adam und Eva vermasselt haben und dadurch kam die Sünde in die Welt, dadurch kam der Tod in die Welt, dadurch kam die Krankheit in die Welt, dadurch kamen die Schmerzen beim Kindergebären auf die Welt. All diese Dinge waren als Folge der Sünde in der Welt. Und Jesus ist gekommen, um den Spieß wieder umzudrehen und das rückgängig zu machen, was der Mensch vermasselt hat, was du vermasselt hast, was ich vermasselt habe. Jesus hat den Versuchungen des Teufels widerstanden in allen drei Bereichen. Amen. Halleluja. Und das schauen wir uns jetzt an in Lukas Kapitel 4, als Jesus in der Wüste war. Lukas Kapitel 4 und Vers 1. Die Geschichte ist, dass Jesus vorher getauft wurde. Und dann steht in Lukas Kapitel 4, Vers 1. Jesus aber voll des Heiligen Geistes, sag mal voll des Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geführt, damit er dort versucht wird für dich und für mich, damit wir von ihm lernen können, damit er das rückgängig gemacht, was wir als Menschen vermasselt haben. Jesus hat sich vom Geist Gottes in die Wüste führen lassen. Und dort war er 40 Tage und wurde von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts. Und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem ich immer will, übergebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. So siehst du hier, wie er das Wort benutzt, um an die Gedanken von Jesus ranzukommen. Er benutzt das Wort und verdreht es, damit er das bringt, er manipuliert, um Jesus zu Fall zu bringen. Und Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier alles passiert ist. Hier ist Jesus in all diesen drei Bereichen versucht worden. Der erste Bereich, wo er versucht wurde, war die Lust des Fleisches. Das Brot, er hatte Hunger, er hat 40 Tage nichts gegessen. Er war in einem Punkt, wo sein Körper schwach war, aber sein Geist war stark. Und der Feind, der kommt nicht, wenn wir geistlich absolut aufgebaut sind, wenn wir komplett, wow, gefastet und gebetet haben und voller Saft und Kraft unterwegs sind für den Herrn, sondern er wartet genau, bis er einen Punkt findet, wo du ein Bedürfnis hast, dass er einen Punkt findet, wo du schwach bist, wo du müde bist, wo du ausgelaugt bist oder wo du eine offene Tür hast, weil du das Gefühl hast, dir wird ein Bedürfnis nicht erfüllt. Und er will deine Bedürfnisse körperlicher, seelischer und geistlicher Art. Er möchte sich einmischen, damit du diese Bedürfnisse in einem dieser Bereiche von ihm erfüllen lässt. Damit er einen Haken an deine Seele hat und er anfangen kann, dich von Gott wegzuziehen. Hier hat er Jesus versucht mit der Lust des Fleisches. Was ist denn die Lust des Fleisches? Alles, was unser Fleisch, was unser Körper begehrt und was er braucht. Natürlich brauchen wir Essen, aber es gibt auch ein Übermaß des Essens. Es gibt auch ein Essen zum falschen Zeitpunkt. Amen. Essen und Trinken, Genuss und Konsum von Substanzen. Das, wonach der Körper schreit, das ist die Lust des Fleisches. Und du und ich, wir sind von Gott dazu berufen, durch unseren Geist über unser Fleisch zu herrschen und zu regieren, dass nicht unser Fleisch uns treibt und uns bestimmt, sondern dass wir über unser Fleisch bestimmen, dass du bestimmst, wann du isst und wann du nicht isst, dass du bestimmst, was in deinen Körper rein darf und was nicht rein darf. Amen. Die Lust des Fleisches ist alles, was den Körper gut fühlen lässt, aber nicht dran ist. Ehebruch, Unzucht. Dazu das Wort für Unzucht in Galater Kapitel 5, wo die Fleischeslüste aufgezählt werden, ist Porneia. Das ist das Wort Pornografie, kommt daher. Sexuelle Lüste und Praktiken, die außerhalb des göttlichen Rahmens der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau sind. Das sind die Lüste des Fleisches. Und darüber sollst du Kontrolle haben und nicht diesen Lüsten Raum geben, dass sie über dich herrschen. Du hast eine größere Kraft in dir durch die Auferstehungskraft. Amen. Hier versucht der Satan, Jesus dazu zu bringen, ein Wunder zu wirken. Wäre das ein Wunder Gottes gewesen, Das wäre ein Wunder aus einer falschen Motivation gewesen. Der Herr will Wunder tun, aber er will sie tun und nicht wir in einem Moment, wo wir versuchen, dem Fleisch irgendwie Raum zu geben. Das passt nicht zusammen. Hexerei und Zauberei ist nicht unser Erbteil. Amen. Der Herr will, dass wir auf ihn angewiesen und von ihm einfach diese Abhängigkeit haben, dass wir ihm vertrauen, dass er alle unsere körperlichen Bedürfnisse, sei es das Bedürfnis nach Nahrung, sei es das Bedürfnis nach Schlaf, sei es das Bedürfnis nach Sexualität, dass er diese Bedürfnisse in seinem Rahmen erfüllt. Und er lehrt uns, wie wir weise damit umgehen, wie wir über unseren Körper herrschen. Amen. Der nächste Punkt ist, dass Jesus auf diesen hohen Berg geführt wurde. Sag mal, hoher Berg. Und Satan zeigt ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises und bietet Jesus die Macht und die Herrlichkeit über diese Erdkreise an. Das ist die Lust der Augen. Er hat ihm die Herrlichkeit der Welt gezeigt. Er hat die einfach alles ihm gezeigt und vorgemalt, wie es wäre, darüber zu herrschen. Jesus wusste, er ist der König der Könige. Er sitzt auf dem Thron, er hält die ganze Welt im Griff, dass alles läuft und funktioniert. Die Lust der Augen bedeutet Habsucht. Alles, was die Augen sehen und haben wollen. Das wollte der Feind Jesus dazu bringen, dass er das haben will. Das ist die Lust der Augen, Habsucht, Kaufsucht, Materialismus, alles, was Faszination weckt und die Seele gefangen nimmt, so wie Filme, Social Media. Das heißt nicht, dass diese Dinge alle verkehrt sind. Also Kaufsucht schon, aber wir können uns auch mal was Schönes anschauen, die Natur bewundern. Aber wenn die Dinge anfangen, über uns zu herrschen und wir es nicht im Griff haben, den Computer auszuschalten, wenn wir es nicht im Griff haben, unser Handy wegzulegen, dann hat das Handy uns im Griff und das ist die Lust der Augen. Da brauchst du nicht lachen, weil das ist so. Sag mal Amen. Alles, was eine Faszination weckt und uns in den Bann zieht und uns beschäftigen will, uns füllen will, damit wir davon beherrscht werden. Und das ist der billige Austausch zu der Herrlichkeit Gottes. Der Feind will uns immer eine billige Kopie, einen billigen Austausch geben für das, was Gott ursprünglich für uns vorbereitet hat. Come on, der Herr hat dich geschaffen, von Neuem geboren werden lassen, damit du seine Herrlichkeit siehst, damit du ihn anschaust und damit du von ihm fasziniert wirst, dass du die Augen von ihm nicht wegwenden kannst, dass du einfach immer mehr einfach ihn bewundern möchtest, dass du immer mehr hungrig und durstig und süchtig nach seiner Gegenwart wirst, weil du angefangen hast, seine Herrlichkeit zu sehen in deinem Geist und eines Tages werden wir ihn mit aufgedecktem Angesicht sehen, von Angesicht zu Angesicht. Wir werden die Herrlichkeit dieses unbeschreiblichen Himmels bewundern und bestaunen, den der Herr für dich und mich als Wohnort vorbereitet. Jetzt in diesem Moment baut Jesus Wohnungen für uns. Dazu sind wir bestimmt. Gib dein Erbe nicht her für einen billigen Austausch der Lust der Augen. Der Herr sagt mir gerade eben, dass manche von euch, die so in Bann gezogen wurden durch verschiedene Dinge, was die Augen betrifft, dass der Herr für euch Encounters vorbereitet hat, wenn ihr lernt, euch abzunabeln, wenn ihr lernt, darüber Kontrolle zu halten, über eure Augen und über das, was euch in den Bann ziehen kann. Er hat Encounters für euch vorbereitet, wie ihr es nie vorher erlebt habt. Ihn zu erleben, ihn zu sehen, ihn zu spüren, dass die Atmosphäre seiner Gegenwart in dein Zimmer kommt, dass die Atmosphäre seiner Güte und seiner Herrlichkeit und seiner Liebe und seines unglaublichen Friedens, dass er in deine Wohnung sich manifestiert. Das ist, was der Herr für dich vorbereitet hat. Er hat Versorgung für deine seelischen Bedürfnisse. Der Herr ist der Versorger deiner fleischlichen Bedürfnisse, also der körperlichen. Er ist der Versorger für deine seelischen Bedürfnisse. Und dann die dritte Versuchung, als Jesus nach Jerusalem von dem Feind geführt wurde. Und auf, warum hat sich Jesus dahin führen lassen? Weil er die Versuchungen durchgehen wollte. Und er wollte das für uns überwinden. Vielleicht dachtest du dir, warum hat Jesus da mitgemacht? Es war der Plan Gottes, dass er für uns überwindet. Halleluja. Er hat sich vom Satan nicht beherrschen lassen. Er hat es zugelassen, um ihn zu besiegen und uns zu zeigen, wie wir dem Feind widerstehen. Er führt ihn nach Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Und dann sagt er, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, dass der Herr seine Engel senden wird. Und Jesus sagt, schneide das Wort in gerade Richtung. Lerne das Wort Gottes in gerade Richtung zu schneiden. Lass dich nicht auf Bibelsprüche ein, die Leute hervorbringen, die der Feind hervorbringt, um dich auszutricksen, um dich abzulenken, um dich von dem wegzulenken, was du erlebt und gesehen hast, das heiße Feuer Gottes, die Heiligkeit des Herrn. Lass dich durch billige Kompromisse nicht darauf ein, sondern lerne das Wort in gerade Richtung zu schneiden. Und das ist das Schwert des Geistes, was auch den Feind auch hier bei Jesus in die Flucht getrieben hat. Und das, was hier passiert, Satan will, dass Jesus Gott provoziert. Das ist der Hochmut des Lebens. Gott zu provozieren. Der ganze Humanismus. Wir kommen ohne Gott klar. Wir sind ja alle gut. Wir brauchen Gott nicht. Das ist der Hochmut des Lebens. Alles, was ich ohne Gott profilieren möchte, ist der Hochmut des Lebens. Wenn du dir auf deine Gaben etwas einbildest, ist das der Hochmut des Lebens, weil du hast sie geschenkt bekommen und der Herr kann sie auch in einer Sekunde wieder wegnehmen. Alles, was wir erreichen an positiven Dingen, das ist ihm allein zu verdanken. In Jesaja 26 steht, dass wir eines Tages zu Jesus sagen werden, du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht. Alleine durch dich haben wir an deinen Namen gedacht. Nicht mal das können wir aus uns selbst heraus, an den Namen des Herrn zu denken. Das Gegenteil des der Hochmut des Lebens ist Demut. Die Demut von Jesus. Unsere ganze Gesellschaft in Frankfurt ganz besonders und in Deutschland ist voll davon, dass Leute sich aufgrund von Klugheit, von Wissen, von Erkenntnis, von Können erheben. Das ist der Hochmut des Lebens. Das ist ein Schlag ins Gesicht Gottes, weil Gott ist der Schöpfer. Wir sind nichts im Vergleich zu ihm. Wir können überhaupt nichts, wir können nicht mal atmen ohne ihn. Und das bis in die Tiefe unseres Herzens zu erkennen und diesen Stolz rauszuschmeißen, der immer wieder hochkommen möchte, das bedeutet, sich selbst zu sterben. Jede spirituelle Praktik, die abgenabelt ist von den Prinzipien und der Kraft Gottes, gehört zum Hochmut des Lebens. Zwistigkeiten, Hader, Streit, Egoismus, Feindschaften, alles, was das Ego dicker macht, ist der Hochmut des Lebens. Intellektualität, der Hochmut des Lebens. Die wahre Weisheit ist hier drin, in dem Wort Gottes. Das ist Weisheit. Wir müssen uns wirklich in unserem Denken entfernen, in unserem Herzen abnabeln von diesem Hochmut des Lebens. Denn der Herr widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er Gnade. Und in der Gnade lebt es sich so gut. Der Feind kommt und verdreht die Schrift. Er kommt mit Religion, Hochmut des Lebens. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, als sie Jesus gegenüberstanden, hatten ein Herz hart wie Stein. Hochmut des Lebens. Sie waren voller Unglauben und haben Jesus widerstanden. Hochmut des Lebens. Religion gehört zur Hochmut des Lebens. Und sie haben Gott provoziert durch ihre Hochmut. Hochmut vermittelt eine falsche Sicherheit. Bilde dir nie irgendetwas ein. Jesus hat es uns vorgelebt, was es heißt, demütig zu sein. Er ist bis zum allerletzten, hat er dem Vater gehorcht. Er wusste, dass er nichts ohne den Vater sprechen kann. Er wusste nichts, dass er ohne den Vater, er konnte nichts ohne den Vater tun und er wusste das. Demut zu haben bedeutet auch auf Gott zu warten, bis seine Beförderung kommt. Demut bedeutet zu warten, bis er erhöht und sich nicht selbst zu erhöhen, sich nicht selbst toll hinzustellen, sich nicht selbst groß zu machen. Das sind die Versorgung der geistlichen Bedürfnisse. Dieses Gefühl oder einfach dieses Bedürfnis von Wertigkeit. Das ist ein geistliches Bedürfnis, was der Herr in dich und in jeden Menschen hineingelegt hat, weil er dich mit einem Plan geschaffen hat. Diese Wertigkeit, die wird in ihm allein erfüllt werden. Du möchtest bedeutsam sein und Einfluss haben, dann sei es für Gott. Denn er hat diesen Wunsch danach in dein Herz gelegt, Einfluss zu haben, etwas zu bewirken. Aber nicht, um dich selber aufzuplustern, sondern damit sein Reich gebaut wird, damit sein Name verherrlicht wird. Das ist die wahre Erfüllung dieses Bedürfnisses, was Gott in uns hineingelegt hat. Der Feind ist gekommen, um unsere Herrlichkeit zu rauben und uns von Gott unabhängig zu machen, uns von ihm abzuschneiden. Damit wir versuchen, ich versuche meine Berufung zu erfüllen aus eigener Kraft. Aber du kannst dich nicht aus eigener Kraft erhöhen. Die Erhöhung muss von Gott kommen und der Weg ist nach unten. Der Weg ist nach unten. Jesus sagte, der Same bringt keine Frucht, wenn er nicht vorher stirbt. Und wenn wir nicht bereit sind, den unteren Weg zu gehen, der Demut und zu warten, bis Gott uns hochhebt, dann wird die Frucht nicht kommen. Oder wir erreichen Dinge und plustern uns auf, voller Stolz und entfernen uns von Gott. Aber das willst du nicht, oder? Der Feind will, dass wir abhängig werden von seinen Fälschungen, von seinen Täuschungen und seinen Fake-Befriedigungen. Aber das Fleisch wird nie satt. Das Fleisch wird nie satt, wenn wir in der Welt suchen. Deine Seele, dein Geist wird nie satt, wenn du in der falschen Quelle suchst. Beim Herrn wirst du gesättigt. Beim Herrn wirst du erfüllt. Beim Herrn hast du alles, was du brauchst. Und du kannst ihn bitten, was du brauchst, und er wird es dir sehr gerne geben. Wie können wir es nun erreichen, dass der Feind es nicht schafft, uns so zu verführen, wie er es seit jeher tut? Und da schauen wir uns jetzt verschiedene Dinge an. Möchtest du das wissen? Wie du dich schützen kannst? Wie du stark und stabil wirst? Schenk, stabil. Come on. Erstens, lebe heilig. Triff die Entscheidung, heilig zu leben. Was bedeutet heilig? Und diese Predigt ist heute für Leute, die von Neuem geboren sind. Ein Mensch, der nicht von Neuem geboren ist, der darf noch von Neuem geboren werden und wird damit von Gott heilig genannt. Das Wort heilig heißt abgesondert. Das heißt, Gott hat dich an dem Tag, als du entschieden hast, Jesus zum Herrn deines Lebens zu machen, hat er dich genommen und hat dich zur Seite genommen und hat gesagt, der Jonas, der ist kein Teil dieser Welt mehr. Er ist jetzt abgesondert, er gehört mir, er gehört meinem Dienst, er gehört meinem Reich, er gehört ganz alleine mir. Ja, und bei dir hat er es genauso gemacht. Er hat dich abgesondert. Du bist zwar in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Amen? Halleluja. Triff diese Entscheidung, dass du heilig leben willst, dass du kompromisslos leben willst. Deine Entscheidungen sind so viel wichtiger, als was du jetzt gerade wahrnimmst. Deine Entscheidungen haben Kraft und eine Auswirkung auf den unsichtbaren Bereich. Der Teufel kriegt unsere Entscheidungen mit und der Himmel kriegt unsere Entscheidungen mit. Und entscheide dich, deine körperlichen, seelischen und geistlichen Bedürfnisse nicht durch den Feind bedienen zu lassen. Entscheide, dass der Herr allein deine Quelle ist, dass du zu ihm läufst, wenn du was brauchst und dass du auch bittest und dass du empfängst oder wartest, wenn es gerade nicht dran ist. Und wenn der Herr sagt, nein, das ist nicht für dich, dann vertrau ihm, dass er dir nichts vorenthält, sondern dass er noch was Besseres für dich hat, als was du dir und ich mir in unserem kleinen Gehirnchen ausdenken können. Gott ist so viel größer. Halleluja. Zweitens, werde voll des Geistes. Lebe voll des Geistes. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du dich füllst mit Jesus, dass du dich füllst mit Lobpreis, dass du ihm einfach Zeit und Raum gibst in deinem Herzen, in deinem Leben, dass du hungrig bist nach ihm und dass das, was deine Seele begehrt, dass du es einfach von ihm stilllässt. Zum Beispiel, wenn du ihn anbetest, dann empfängst du plötzlich diesen Frieden. Oder dass, wenn du im Geist betest, wenn du in Sprachen betest, dann wird dein Geist aufgetankt und aufgeladen. Das war in der Apostelgeschichte, als der Heilige Geist am Pfingsten gefallen ist, auf die ganzen Jünger, die in dem Raum versammelt waren und auf ihn gewartet haben. Sie haben angefangen, in neuen Sprachen zu reden. Sie waren voll des Geistes. Leute haben gedacht, die sind betrunken, die sind voll von dem alkoholischen Geist, aber sie waren voll von dem Heiligen Geist. Und der Herr will dich voll des Heiligen Geistes machen und du hast es in der Macht. Du hast es in der Macht. Es kommt nicht einfach auf dich wie an Pfingsten, sondern wenn du von Neuem geboren bist, dann hast du Zugang zur Geistestaufe. Die kannst du auch heute empfangen, wenn du es noch nicht hast. Und während du in Sprachen betest, wirst du gefüllt. Wenn du dich mit dem Wort Gottes füllst, wo es in Kraft gepredigt wird, oder wenn du die Bibel liest, wirst du gefüllt. Wenn du den Herrn anbetest, wirst du voll des Geistes. Und dann wirst du schnell merken, wenn du da dran bleibst, wenn der Feind kommt mit seinen subtilen Fake-Befriedigungen, wenn er versucht, dich zu verführen, wenn du scharf bist im Geist, wenn du heiß bist im Geist. Die Briefe sagen, seid brennend im Geist. Brennst du im Geist oder ist noch ein bisschen Sparflamme? Dann Sparflamme, dann schütt Öl drauf. Das heißt, noch mehr vom Heiligen Geist. Amen. Brennend im Geist, heiß. Amen, der Herr will dich heiß. Sag mal, der Herr will mich heiß. Amen. Der Herr hat zu mir heute gesagt, oder war es gestern, heute, es ist Zeit, dass der Leib Christi ernsthaft wird in Bezug auf seine heilige Berufung. Es ist keine Zeit mehr für Spielchen. Es ist keine Zeit mehr zu schlafen. Und es ist so viel mehr schön und erfüllend, in der Berufung des Herrn zu laufen. Aber es kostet dich alles. Alle deine eigenen Ziele hinten anstellen. Alle deine eigenen Wünsche hinten anstellen. Und dann gucken, was hat der Herr für mich? Und ich kann euch versprechen, was er hat, ist viel besser, als was du dir vorher ausgedacht hast. Amen. Dein Gebet bewirkt, dass dein Geist mit Gott connected ist, dass du wieder in der Situation bist, wie Adam und Eva im Garten mit Gott Gemeinschaft hatten. Mit Gott connected sein im Alltag. Nicht nur am Sonntag und nicht nur am Dienstagabend, sondern am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, jeden Tag mit dem Herrn connected sein. Dann wirst du scharfsinnig sein und den Feind schneller erkennen, als wenn du ein laues Leben lebst, wenn du ein gebetsschwaches Leben lebst, wenn du ein gebetsarmes Leben lebst, dann kann der Feind schnell reinkommen. Der Feind hasst Gemeinden, die Gemeinden sind, die feuriges, kraftvolles Gebet kennen. Das ist für ihn wirklich die heiße Herdplatte, wo er nicht hin will. Er versucht es zwar immer wieder, aber wenn das Ding brennt, der Herr ist die Feuermauer um uns herum. Come on! Halleluja! Schärfe dich im Geist durch Gebet und durch das Wort Gottes. Bebaue und bewahre deinen Garten. Das heißt, bewache dein Leben. Erlaube nicht, dass Dinge in dein Haus kommen, die vom Feind sind und dich verführen. Vielleicht alte Schwächen, die du hattest. Wenn du früher Probleme hattest, was weiß ich, mit Computerspielen oder irgendwelchen Dingen, dann schmeißt das Zeug aus deinem Haus da, und dann kommst du nicht in Versuchung. Oder setze hier ein, was es ist. Wenn du Probleme hattest mit Pornografie, dann guck, dass du dir irgendeine Sicherheits-App in dein Handy einbaust oder in deinen Computer, dass das nicht so schnell bei dir aufploppt. Amen. Amen. Sei hungrig nach dem Wort Gottes. Und du kannst Freude haben am Gebet. Come on. Amen. Ja, manche Leute, oh, beten, oh, das ist so anstrengend, so langweilig. Beten macht so viel Spaß. Warum? Weil du siehst, dass was passiert. Come on. Weil du siehst, es funktioniert. Come on. Und du hast diese Macht von Jesus bekommen. Warum lässt du manche Sachen einfach brach liegen? Benutz diese kraftvollen Power-Tools nicht. Benutze sie. Werde und Widerstand leisten. Christian hat drüber gepredigt. Absolut. Geniale Predigt. Wir müssen dem Feind Widerstand leisten, dem Fleisch Widerstand leisten, der Lust des Fleisches, der Lust der Augen, dem Hochmut des Lebens Widerstand leisten, Barrikaden aufbauen gegen diese Dinge in unserer Seele, in unserem Leben, in unseren Gedanken. Sagen, no way. Ich bin kein Landeplatz für Dämonen. Werde stark in deiner Beziehung zum Herrn. Und jetzt kommen wir zurück zu Yada. Wir kommen zurück zu der Intimität Gottes, wie du am Anfang und der Mensch am Anfang dafür geschaffen war, mit Gott eine intime Beziehung zu haben. Als Gott Adam und Eva gemacht hat, als er diese Idee hatte, lasst uns Menschen machen. Was war seine Absicht dahinter? Er wollte eine Liebesbeziehung mit dir und mir haben. Er wollte diese Intimität mit uns haben. Und dafür bist du geschaffen. Und nichts anderes kann dieses Bedürfnis stillen als alleine die Intimität mit ihm. Da passt kein anderer Schlüssel in dieses Schlüsselloch. Amen. Du bist dazu berufen, nah am Herzen Gottes zu sein. Und das passiert zum Beispiel, wenn du dir daheim einfach Zeit nimmst. Das ist so einfach, dass du dich einfach hinsetzt und vielleicht sind deine Gedanken voller Sorgen und voller Dinge, dann leg das zuerst beiseite. Das ist jetzt eine ganz praktische Anleitung, dass du sagst, Jesus, ich mache mir gerade Gedanken über das und das. Ich weiß nicht, wie es in dem Bereich weitergeht. Ich gebe das jetzt an dich ab. Und ich vertraue dir dafür, dass du dafür sorgen wirst, greif du da ein. Jetzt will ich einfach mit dir Zeit verbringen. Und im Psalm 100 steht, kommt in seine Tore mit Danken. Und dann fang einfach an, dem Herrn zu danken. Und wenn es so ist, manchmal mache ich das so. Danke Jesus für meine Familie. Danke Jesus, dass ich hier ein Haus habe, ein Dach über dem Kopf. Danke, Jesus, dass ich gesund bin. Danke, Jesus, dass ich was zum Essen im Kühlschrank habe. Danke, Jesus, für dein Wirken gestern. Danke, Jesus, dass dein Wort sich nicht verändert. Fang einfach an zu danken. So fängst du an, ihm zu nähern. Indem, dass du deinen Blick drauf wirfst, was hat er für dich schon alles Gutes getan? Und dann geh über in den Lobpreis. Geht in seine Tore mit Danken, in seine Vorhöfe mit Loben. Wie lobt man denn? Man kennt es von zum Beispiel von der Schule, wenn die Lehrerin sagt, das hast du jetzt gut gemacht. Oder, ja, und dann kannst du Jesus sagen, was er gut gemacht hat. Jesus, dein Wort ist so krass, das spricht immer wieder so zu mir, dein Wort ist so genial. Vater, du bist einfach so voller Liebe und hast so viel Geduld mit mir immer wieder. Ich preise dich dafür, ich lobe dich, dass du mich nicht aufgegeben hast, obwohl ich so viel Mist schon gebaut habe. Und du fängst an, ihn einfach Lob auszusprechen. Und dann kommen wir in das Allerheiligste, der Ort, wo dann nur noch er ist. Und dann geht es nicht mehr um uns und was er getan hat, sondern um sein Wesen, um seine Persönlichkeit. Dass du ihn einfach bestaunst und ihn einfach Lieder singst oder ihn mit Worten, wenn du nicht singen kannst oder nicht gerne singst, nur singen hilft dir, mehr in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und auch wenn du falsch singst, das macht nichts. Der Herr liebt was aus dem Klang aus deinem Herzen. Dass du ihn einfach anbetest um seiner selbst willen. Dass du einfach sagst, wow, du allein bist einfach würdig, alle Ehre zu nehmen, alle Ewigkeit. Du bist das Lamm auf dem Thron. Du bist Yahweh Jireh. Du bist Yahweh Shalom. Dass du dich einfach von ihm in den Bann ziehen lässt, in anderen Worten, dass du von ihm fasziniert wirst, dass du von ihm einfach erfüllt wirst, während du ihn einfach bestaunst. Und das mit den Worten ausdrückst oder mit Gesang. Und hier erlebst du Yada, dass du Gott nicht nur kennst oder technisch weißt, wie verschiedene Prinzipien der Bibel funktionieren. Dass du nicht nur ihn aus persönlichen Erfahrungen heraus kennst, nicht nur, dass du erlebt hast, wie er dich geheilt hat oder wie er bei jemand anders plötzlich finanziellen Durchbruch geschenkt hat, sondern dass du ihn begegnest von Angesicht zu Angesicht und dass du in diese Intimität mit Gott hineinkommst. Und dafür bist du berufen, dafür bist du geschaffen. Das ist das, was dich am allermeisten befriedigen und erfüllen wird, weil im Himmel werden wir ihn toujours anbeten, die ganze Zeit. Wir werden ihn einfach alle Ehre geben, in alle Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja. Und lass dich hier vom Herrn berühren und erfüllen. Und das Krasse ist, dass Gott sich nichts schenken lässt. Also er lässt sich was schenken, aber er kommt gleich und schenkt zurück. Amen. Amen. Halleluja. Und da will dich der Feind rausbringen, weil er das verloren hat. Und du hast es aber gewonnen durch das, was Jesus für dich errungen hat am Kreuz. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Amen. Halleluja.